Glaubensbekenntnis unabhängiger bibeltreuer Gemeinden, Teil 3. Und wir wollen mit Gottes Hilfe betrachten heute Abend die Themen die Schöpfung, das Heil und auch Satan, eventuell auch noch das Leben als Christ. Ich möchte an der Stelle betonen, dass die Überschrift ja ist, was wir glauben und bekennen, und dass die Bezeichnung Glaubensbekenntnis unabhängiger bibeltreuer Gemeinden ganz bewusst klein geschrieben ist. Warum? Wenn es groß geschrieben wäre, wäre es eine neue Konfession, und das wollen wir gerade nicht. Sondern es ist ein Bekenntnis wirklich für unabhängige bibeltreue Gemeinden, die sich keinem Dachverband unterstellen, die unabhängig sind, die frei sind und allein an der Bibel orientiert. Und da kann jede Hausgemeinde oder sonstige Gemeinde oder jeder einzelne Christ, der das für sich so sehen kann, das übernehmen als Anhaltspunkt. Das ist auch kein Dogma in dem Sinne, dass man das alles jetzt genau so glauben muss. Wer Dinge anders sieht, kann es natürlich auch anders sehen, soweit es schriftkonform ist. Also wie gesagt, es ist keine neue Konfession, sondern es ist eine Richtschnur, eine Hilfe für Menschen, die wissen wollen, was ist bibeltreu. Und wir versuchen mit Gottes Hilfe nach bestem Wissen und Gewissen das hier zusammenzufassen als eine kleine Art Dogmatik oder Lehrentfaltung. Und ich bin immer dankbar auch für Korrektur. Und wir wollen jetzt also weiterfahren mit der Überschrift, mit dem Artikel Die Schöpfung. Ich lese wie immer zunächst den betreffenden Satz dieses Artikels und dann aufgrund der Heiligen Schrift eine kurze Auslegung dazu. Wir glauben, dass Gott in 6 wörtlich zu verstehenden Tagen, gekennzeichnet durch Abend und Morgen, Himmel und Erde erschaffen hat. Warum haben wir das so ausführlich betont? Weil sonst das womöglich wieder umgedeutet wird. In 6 Tagen. Ja, die Tage können ja auch Zeiträume bedeuten, wird dann argumentiert. Die Tage, ein Tag ist vor dem Herrn wie 1000 Jahre, also sagen wir mal, er hat es vielleicht in 6000 Jahren erschaffen. Vielleicht kann es aber auch Millionen bedeuten, also in 6 Millionen Jahren oder 6 Milliarden. Ja, dann wird da gedeutet und alles ganz frei ausgelegt. Das ist keine Erfindung von mir, sondern das gab es in der Geschichte immer wieder, dass man diese Tage dann nicht wörtlich genommen hat. Die Frage ist, möchte Gott, so wie er es seinem Boten Mose eingegeben hat, diese Tage nun wörtlich verstanden wissen oder nicht? Nun, wir lesen dazu 1. Mose 1, wo es um die Schöpfung geht, ganz am Anfang der Bibel. Ihr braucht nicht alles aufschlagen, ich lese euch auch vor. Da heißt es zum Beispiel in Vers 4, und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Nun sind natürlich manche ganz schlau und sagen, naja, Abend, Morgen, der erste Tag, da waren ja Sonne und Mond noch nicht da und die ganzen Sterne. Also gab es noch nicht die Tageszeiten wie bei uns heute. Aber liebe Geschwister, Gott, der Herr, der Schöpfer, braucht ja nicht Sonne und Mond, um einen Tag zu bestimmen. Ja, da er selber Licht ist, hat er natürlich, als er das Licht auch dann geschaffen hat, sichtbar, schon festgelegt, diesen Zeitrhythmus. Und die Himmelskörper wurden dann später noch hinzugefügt. Aber es war auch da schon Abend und Morgen der erste Tag. Und so geht das weiter, auch als dann Sonne, Mond und Sterne geschaffen sind. Und alles Weitere, es heißt immer wieder, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen der sechste Tag. Wir sehen ja auch am Stil, ob etwas eine Art Poesie ist, auch in der Bibel. Es gibt Psalmen, die sind sehr poetisch, auch bildhaft formuliert. Oder wir sehen am Stil ganz klar, ob etwas ein Tatsachenbericht ist. Und wir stellen fest, in 1. Mose 1 ist es eben keine Poesie, Dichtung, sondern ein Tatsachenbericht, der ganz genau wissenschaftlich aufgeschrieben ist, was Gott nacheinander geschaffen hat und in welchen Zeiträumen. Es wird auch bestätigt, wo es um die 10 Gebote geht, wo gesagt wird, Gott hat die Welt in 6 Tagen erschaffen. Deshalb sollst du 6 Tage arbeiten und am 7. Tage ruhen. Ja, da wird auch nochmal auf die 6 Tage Schöpfung zurückgegriffen. So sehe auch ich und glaube das, dass es Gott nicht unmöglich ist, alles in 6 Tagen zu erschaffen. Hätte Gott es auch in einem Augenblick erschaffen können? Natürlich, aber er wollte eben diesen Rhythmus, diese Ordnung schon von Anfang an in die Schöpfung bringen. Deshalb hat er diese 6 Tage gewählt. Wenn manche an den Urknall glauben, sage ich, na gut, ihr glaubt an den Urknall, ihr glaubt ja, dass alles noch viel schneller und in einem Moment entstanden ist, aber Gott hat sich auch ruhig etwas Zeit gelassen, hat dadurch den Rhythmus hineingelegt. Also ich habe deshalb keinerlei Probleme mit der 6-Tage-Schöpfung. Wie gesagt, es hätte auch eine Millionstel Sekunde gereicht. Die glauben auch ihren Glauben, ja, von der Urknalltheorie oder anderen Evolutionshypothesen ausgehen. Jedenfalls stellen wir fest, die Werke waren von Anfang an da und das erklärt auch, dass zum Beispiel schon das Licht von den fernen Sonnen schon da war. Gott hat das alles schon so mit erschaffen. Da wird er gesagt, das sind ja Milliarden Lichtjahre oder Billionen Lichtjahre, bis das Licht von den ganz entfernten Sonnensystemen hier auf der Erde eintrifft. Aber das hat Gott alles schon so mit erschaffen. Das Licht war schon so geschaffen, dass es schon da ist, dass wir jetzt schon und von Anfang an schon die Sonnen sehen können, konnten am Firmament. Die Werke waren vollendet, heißt es an verschiedenen Stellen. Auch die Lichtgeschwindigkeit mit allen damit zusammenhängenden Phänomenen. Nun, ich bin kein Naturwissenschaftler, aber ich wollte es doch kurz erwähnen, so wie ich das als Theologe und als naturwissenschaftlicher Laie verstehe und auch freudig dieses so glauben kann. Sagen manche, ja, das ist ja keine heilsentscheidende Frage. Hauptsache, ich glaube an Kreuz und Auferstehung Jesu Christi. Aber ich sage dann, wo machst du jetzt die Grenze? Was ist jetzt Wahrheit und was ist falsch in der Bibel, ja? Wenn die Menschen dann so anfangen. Wer dem Teufel den kleinen Finger gibt, dann nimmt er die ganze Hand. Entweder wir glauben alles, was geschrieben steht, so wie es auch der Apostel Paulus schreibt, ich glaube allem, was geschrieben steht, oder wir landen am Ende in der Verleugnung der biblischen Wahrheit. Wer am Anfang der Schöpfung Abzüge macht, der wird es auch am Ende machen. Da ist dann auch die Endzeitlehre kommt ins Wanken und am Schluss wird er auch die Mitte leugnen und relativieren. Und da sind wir dann bei Bultmann und anderen Bibelkritikern angelangt, die sagen, alles Mythos. Ja, alles Mythos. Er hat nur den Kreuzestod stehen lassen, aber ohne Sühnewirkung. Da wurde einer gekreuzigt. Mehr ist da nicht übrig geblieben. Kein Heil, keine Sühnung, keine Auferstehung, keine Himmelfahrt, keine Wiederkunft, keine 6-Tage-Schöpfung. Und es geht dann immer so weiter. Und leider ist auch heute, ich habe es am ersten Abend gestern erwähnt, im Raum der evangelikalen Theologie die Ansicht aufgetreten, dass in Glaubens- und Lebensfragen die Bibel unfehlbar ist, aber sie sei nicht irrtumslos in naturwissenschaftlichen, historischen und geografischen Fragen. Aber wir können das gar nicht trennen. Ja, es ist der gleiche Gott, der uns den Heilsweg bereitet hat und der auch alles geschaffen hat in historischen Zeiträumen, die die Bibel beschreibt. Gott hat also die Welt in 6 Tagen erschaffen, ausdrücklich gekennzeichnet durch Abend und Morgen, als deutlicher Hinweis, dass das wörtlich zu nehmende 24 Stunden Tage sind. Nun der nächste Satz. Diesen Schöpfungsakt hat Gott durch Jesus Christus durchgeführt. Und da sehen wir, Jesus war schon lange existent, bevor er diese Erde betreten hat. Gott sandte seinen Sohn, als die Zeit erfüllt war, Galater 4, Vers 4. Aber der Sohn war schon von Anfang an vorhanden, gewissermaßen im Schoße des Vaters. Und das wird zum Beispiel in folgenden Stellen deutlich, die ich auch hier in Klammer angegeben habe. Johannes 1, Vers 3. Alles ist durch dasselbe, also durch das Wort, den Logos, den Schöpfungsmittler Jesus Christus entstanden. Und ohne dasselbe, ohne den Logos, das Wort, ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Jesus, der Schöpfungsmittler, auch in Sprüche 8 klingt das an, die Weisheit, die Chokmah, Hebräisch, durch sie wurde alles geschaffen. Und in Hebräer 1, Vers 2, er hat in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten erschaffen. Oder der Kolosser 1, Vers 15, 16. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Über aller und vor aller Schöpfung. Jesus gehört nicht zur Schöpfung, sondern war schon vorhanden vor aller Schöpfung. Und dann eben Vers 16. Denn in ihm In Jesus Christus ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. In Offenbarung 3, Vers 14 wird Jesus gepriesen als der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Und auch in Offenbarung 4, Vers 11 wird betont, du hast alle Dinge geschaffen. Und verschiedene andere Aussagen, die das bezeugen. Nun weiter, nächster Satz. Aufgrund der Steigerung der Sünde richtete Gott die Menschheit mit einer globalen, also weltweiten Sintflut. Auf Deutsch Sündenflut, Überschwemmung aufgrund der Sünde und Boshaftigkeit der Menschheit. Eine Sintflut, deren Zeugen, Klammer auf, Fossilien etc., Klammer zu, noch heute zu sehen sind. Es gibt viele Funde, wo man feststellen, zum Beispiel, dass kleine Fische im Maul eines großen Fisches gefressen wurden, in dem Moment, als das Verderben über sie kam. Wurden sie bedeckt und plattgedrückt sozusagen, versteinert, in dem Moment, als der große Fisch den kleinen Fisch im Mund hatte. Es gibt solche Funde, ja, versteinerte Platten, das zeigt, es gibt katastrophische Ereignisse, wo innerhalb von kurzen Augenblicken Tiere gestorben sind, eingebrannt, ich sage es jetzt als Laie, ja, naturwissenschaftlicher Laie, sozusagen eingebunden in das Material, das dann nachher versteinert ist. Die katastrophische Entstehung von Fossilien nennt man das. Die katastrophische Theorie ist ja praktisch die Alternative zur Evolutionstheorie. Und heute wird sie wieder zunehmend ernst genommen. Wo man auch sieht, dass die Messungsmethoden, die von Millionen Jahren reden, sehr fragwürdig und relativ sind. Das habe ich heute Morgen schon ausgeführt. Also die Fossilien sind heute noch zu sehen, natürlich nicht nur aus der Sintflut. Es gab noch andere Katastrophen auf der Erde. Wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit der Kontinentalteilung zur Zeit des Peleg, 1. Mose 10, haben auch heute Morgen gehört. Da haben sich die Kontinente geteilt, steht alles in der Bibel. Und das waren sicher auch große Katastrophen, wo dann viele Versteinerungen und Fossilien entstanden sind. Also die Sintflut war nicht die einzige globale Katastrophe. Ja. Es gab auch noch weitere. Aber Gott wird diese Erde nicht nur durch eine Wasserflut verderben. Das hat er uns vorausgesagt. Aber bevor ich darauf eingehe, noch der Hinweis auf 1. Mose 6, haben wir hier auch genannt. 1. Mose 6 bis 8, das lese ich jetzt nicht alles. Da ist von der Sintflut gesagt, der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm, und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Er sprach zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch und durch mit Frevel, mit Lästerung erfüllt. Wie ist es heute? Genauso, wir sind gerichtsreif, unsere Völker. Dann hat Gott regnen lassen, die Erde 40 Tage, 40 Nächte. Das Wasser ging 15 Ellen über die Spitzen der höchsten Berge. Es wird alles in Kapitel 7, 1. Mose 7 beschrieben. Und da ging alles Fleisch zugrunde, das sich regte auf der Erde. Vögel, Vieh und wilde Tiere und alles, was wimmelte auf der Erde, samt allen Menschen. Mit Ausnahme eben der Familie Noahs. Und die wurde dann nach etwa einem Jahr, kam sie wieder auf trockenes Land, war die Sintflut zurückgegangen. Und dann haben die Söhne Noahs sich über die Erde verbreitet in verschiedene Richtungen. Sie haben sich vermehrt, bis dann die Kontinentalteilung und der Peleg kam. Und dann haben sie auf den Kontinenten weiter sich vermehrt. Die Hautfarbe hat sich entwickelt gemäß der Sonneneinstrahlung. Ja, deshalb sind die Afrikaner eben dunkelhäutig und wir sind heller, weil es hier nicht so viel Sonnenstrahlung hat. Und so hat sich das alles im Laufe von Jahrtausenden, aber nicht von Jahrmillionen, entwickelt. Also die Schöpfung. Und nun aber lesen wir weiter. Solange die Erde steht, wird Gott diese Schöpfung bewahren und sind auch wir aufgerufen, schonend mit der uns anvertrauten Schöpfung umzugehen. Hier kommt mein altes Herz als Umweltschützer zum Tragen. Dieser Gedanke war mir auch wichtig. Ja, natürlich wissen wir, dass diese Erde vergehen wird, aber solange sie steht, sollen wir sie nicht noch mutwillig zerstören. Wir wissen ja nicht, wie lange wir hier noch leben, und deshalb sollen wir es auch lebenswürdig erhalten und nicht das, was der Herr wunderbar geschaffen hat, einfach zerstören durch brutale Ausbeutung der Schöpfungsgüter und Zerstörung der Atmosphäre, des Wassers, der Luft und so weiter. Ja, also das finden wir zum Beispiel in 1. Mose 2, Vers 15, wo es heißt: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn zerstöre, nein, damit er ihn bebaue und bewahre. Ja, finden wir schon in gewissem Sinn, was man heute Umweltschutz nennt. Der Mensch sollte schonend mit den Gütern umgehen, über die Gott, der Herr, ihn gesetzt hatte. Und Gott selber hat gesagt nach der Sintflut, 1. Mose 8, 22, von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Und in 1. Mose 9, Vers 11, und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Es wird also keine weltweite Sintflut geben. Einzelne Überschwemmungen sind davon nicht ausgenommen, ist klar. Aber eine weltweite Sintflut wird es nicht mehr geben. Stattdessen, was wird am Ende kommen? Es wird kommen eine Feuerflut. Ja, eine Feuerflut. Und zwar, deshalb haben wir so formuliert, nach 2. Petrus 3, Vers 10, ich werde es gleich noch lesen, die Stelle, werden diese Erde und ihre Werke aufgrund der wachsenden Bosheit des Menschen und des göttlichen Gerichts dereinst im Feuer verbrennen. Das lesen wir im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, daraus nur ein Vers. Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Man kann zur Zeit des Apostels Petrus sich das noch nicht so richtig vorstellen, aber heute, nachdem der Mensch ja die Kraft des Atoms freigesetzt hat, gewissermaßen die Pandora-Büchse des Verderbens geöffnet hat, kann man sich sogar vorstellen, dass Menschen das tun würden in einem Atomkrieg, dass die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Aber Gott selber wird zu seinem Zeitpunkt diese alte Erde zerstören und den neuen Himmel, die neue Erde erschaffen. Er hat die, denke ich, schon bereitet und wird sie dann herabsenden in Gestalt des himmlischen Jerusalem wie eine geschmückte Braut für ihren Bräutigam. Also wir brauchen keine Angst mehr haben vor einer Sintflut aus Wasser, aber wir müssen damit rechnen, es wird am Ende sich alles von der Hitze auflösen und die Erde und die Werke darauf werden verbrennen. Es ist interessant, dass heute die ganze Welt von der Klimaerwärmung redet. Man kann es an sich noch nicht so klar sagen, ist auch umstritten, ob das überhaupt so stimmt, wie es behauptet wird. Ich glaube auch noch nicht, dass das die Erfüllung ist. Aber es sind so gewisse Vorschattungen, ja, Vorahnungen, dass es immer heißer wird. Aber es wird sicherlich die Freisetzung atomarer Elemente sein, die auch hier genannt sind. Die Elemente werden sich vor Hitze auflösen. Wir sehen, wie genau, auch naturwissenschaftlich genau, die Heilige Schrift uns das voraussagt. Und dann, darauf möchte ich jetzt nur kurz eingehen, weil wir das ausführlich, so der Herr will und wir leben, morgen Abend betrachten, was dann noch geschehen wird. Aber das haben wir schon hier bei der Schöpfung mit aufgenommen, um den Überblick zu geben, wie es mit der Schöpfung weitergeht. Nämlich nach dem zukünftigen tausendjährigen Friedensreich, das in Offenbarung 20 beschrieben ist, dem Friedensreich des Messias Jesus auf dieser Erde, da wird sie also noch nicht zerstört sein, das wird dann erst später vollends so kommen. Also nach diesem zukünftigen tausendjährigen Friedensreich auf dieser Erde wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen, auf denen in Ewigkeit Gerechtigkeit wohnen wird, gemäß Offenbarung 21. Wie gesagt, das wird morgen ausführlicher entfaltet im Einzelheiten. Nun gehen wir gleich weiter zum nächsten Artikel oder Punkt, wie man es nennen wollen, das Heil. Das ist natürlich auch jetzt ganz zentral für uns, weil nur wenn wir dieses Heil angenommen haben, werden wir auch in der Gemeinschaft mit dem Herrn in Ewigkeit sein dürfen. Das Heil. Erster Satz. Wir glauben, dass Jesus Christus aus Liebe zu uns Menschen am Kreuz von Golgatha eine ewige, vollkommene Erlösung vollbracht hat. Hier ist auch wieder jedes Wort wichtig. Allein Jesus Christus hat das Heil vollbracht. Und warum hat er es vollbracht? Allein aus Liebe. Gott hätte es nicht nötig, einen von uns überhaupt zu retten. Ja. Hätte die Menschen erschaffen können, hätte sie ihr Leben leben lassen können und dann hätte er sie wieder auslöschen können. Aber es möchte er nicht. Es werden alle ewig leben, aber die einen im Himmel, in der Herrlichkeit, die anderen in der ewigen Verdammnis, in der Feuerhölle, Gehenna. Auch Feuer, ja. Und er hat aber das nicht so getan, sondern er möchte sich eine bluterkaufte Schar zubereiten für sein Reich, mit der er Gemeinschaft hat in Ewigkeit. Und wenn wir dazu gehören dürfen, welche Seligkeit wird das sein, liebe Geschwister? Also wir glauben, dass Jesus Christus aus Liebe zu uns Menschen am Kreuz von Golgatha diese Erlösung vollbracht hat. Nirgends anders. Manchmal wird behauptet, warum hat denn Gott seinen Sohn verbluten lassen? Hätte doch einfach so sagen können, schwamm drüber. Aber nein, es gibt keine Sühnung der Sünde ohne Blutvergießen. Und deshalb hat man im Alten Bund Tieropfer gebracht. Wie viel Blut ist da geflossen im Tempel? Es war aber nur die Vorschattung auf das einzige, wirkliche, gültige Opfer. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Und dieses Opfer ist am Kreuz von Golgatha und nirgends anders geschehen. Es findet sich in keiner Religion, dass wir wirklich vollkommene Erlösung haben. Überall müssen die Menschen durch ihre Werke, durch Almosen geben, Fasten, Wallfahren und so weiter etwas tun, um Erlösung zu finden. Aber hier am Kreuz von Golgatha hat der Herr stellvertretend deine und meine Sünde getragen und uns dadurch reingewaschen von der Schuld und uns vor dem ewigen Verderben errettet. Er hat uns den Weg zum Himmelreich frei gemacht. Und deshalb lesen wir in Johannes 14, Vers 6, es kommt keiner zu Gott, dem Vater, außer durch Jesus Christus. Jesus spricht, keiner kommt zum Vater, außer durch mich. Und zwar ist diese Erlösung eine ewige, vollkommene Erlösung. Ewig heißt, dass sie von Golgatha her zurückwirkt in die Vergangenheit, also zurück in den alten Bund mit Israel und den Menschen aus den Nationen, die auch das Heil schon angenommen hatten, Beispiel die Moabiterin Ruth als ein Beispiel. Ja. Und natürlich auch ewig in den neuen Bund hinein, nach vorne in unsere Zeit, sodass wir von diesem Höhepunkt der Heilsgeschichte, Kreuz auf Golgatha, die Erlösung empfangen dürfen. In allen Jahrhunderten und Jahrtausenden, wo Menschen zu Jesus kommen. Auch im alten Bund, wo sie noch nicht seinen Namen wussten, aber sie haben geglaubt an den allmächtigen Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, der das Opfer bringt in seinem kommenden Messias. Es ist nämlich in Jesaja 53 beschrieben, dass der Gottesknecht unsere Sünden auf sich laden wird. Das ist im alten Bund schon beschrieben. Und auch schon an anderen Stellen, schon im Schöpfungsbericht, im Sündenfall, wo es dann heißt, er wird der Schlange den Kopf zertreten. Da ist auch schon die erste messianische Verheißung. Schon ganz am Anfang. Ja, Fragen vielleicht nachher stellen, weil wir jetzt aufnehmen. Danke. Könnt euch notieren, wenn ihr Fragen habt. Nun, eine ewige Erlösung und auch eine vollkommene Erlösung. Wir müssen und brauchen und dürfen auch nichts dazu hinzufügen. Unsere Werke, darauf komme ich gleich zu sprechen, sind Folge des Erlöstseins, aber nicht Voraussetzung, um erlöst zu werden. Die Erlösung am Kreuz reicht vollkommen aus zur Sühnung unserer Sünden und sogar zur Sühnung der Sünden der ganzen Welt. Aber sie wird nur für die wirksam, die diese Erlösung, dieses Sühneopfer Jesu Christi am Kreuz auch für sich annehmen. Wer es nicht für sich annimmt, der bleibt verloren. Ja. Tragisch. Aber wichtig zu wissen. Nun der nächste Satz. Und da muss man sich schon gegen gewisse Irrlehren und falsche Verständnisse und Umdeutungen der Bibel abgrenzen. Deshalb auch immer wieder in Bekenntnissen abwehrende Aussagen gegen falsche Lehren. Und zwar, nächster Satz, dieses Heil wird nicht durch Sakramente Priester oder Ähnliches vermittelt, sondern als freies Geschenk in vertrauensvoller Annahme des Sühneopfers Jesu Christi empfangen. Seht ihr, es gibt solche Lehren, speziell in der katholischen Kirche, auch in der orthodoxen Kirche und anderen solchen sakramentalistisch geprägten Kirchen, wo gesagt wird, die Kirche ist das Ursakrament. Und zwar die katholische Kirche lehrt es so in ihren Dogmen. Nur wer in dieser katholischen Kirche ist, ist auch im Raum des Heils. Nur er findet Begnadigung. Und das wird dann so umgesetzt, dass die einzelnen sieben Sakramente diese Fülle der sakramentalen Heilsgnade an die gläubigen Katholiken vermitteln, sodass sie hineingenommen sind in diesen Erlösungskreis. Und es können allein Priester an sie vermitteln. Priester, Bischöfe, Erzbischöfe und so weiter bis hinauf zum Papst. Und wer nicht in diesem Kreis des sakramentalen Heilsflusses integriert ist, der ist vom Heil ausgeschlossen. Dadurch entsteht Macht, eine Machtstruktur, dass man also nur durch den sakramentalen Heilsempfang im katholischen Bereich oder orthodoxen Bereich, Ostkirche, Erlösung empfangen kann. Außerhalb ist es unmöglich oder zumindest sehr erschwert oder man hat nur einen Teil der Gnade. So wird gegenüber den evangelischen Gemeinschaften zugestanden, die ja nicht als Kirchen angesehen werden, sondern nur als Gemeinschaften. Die Fülle des Heils also bildet sich nur in diesem sakramentalistisch verstandenen katholischen oder orthodoxen Bereich. Aber das ist falsch, denn die Gnade wird als freies Geschenk in vertrauensvoller Annahme des Sühneopfers Jesu Christi empfangen. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen und das heißt, vom Kreuz von Golgatha strömt die Gnade direkt zu jedem, der das in einer freien Glaubensentscheidung annimmt. Er braucht keine priesterliche Vermittlung des Heils. Wir können direkt zu Gott kommen. Wir müssen auch keine Ohrenbeichte vor Priestern ablegen, sondern wir können direkt im stillen Kämmerlein, wie der Herr Jesus sagt, zum Vater im Himmel sprechen. In der Bergpredigt sagt er das. Ja. Steht nichts, dass ich da noch einen Priester in das Kämmerlein holen soll. Ich will damit nicht ausschließen, dass Seelsorge sehr hilfreich sein kann vor Menschen. Aber entscheidend ist, dass du dein Herz vor Gott ausschüttest und ihm alle deine Sünden bekennst und seine Vergebung für dich annehmen darfst. Die Gnade ist ein freies Geschenk. Die Erlösung wird ermöglicht durch das Sühneopfer Jesu. Und wer dieses im Glauben annimmt, der wird gerettet. Und deshalb der nächste Satz. Der in Sünde verlorene Mensch, er ist nicht nur in Sünde geschwächt, sondern ganz verloren. Sünde heißt getrennt sein von Gott und ohne Gott landet der Mensch in der Finsternis und Verdammnis. Deshalb, der in Sünde verlorene Mensch wird allein durch den Glauben an Jesus Christus und allein aus Gnaden von Gott gerechtfertigt. Gerechtfertigt heißt freigesprochen vom Todesurteil, der ewigen Verdammnis, der ewigen Feuerhölle. Jesus als unser Anwalt tritt gegen den Verkläger Satan auf und zeigt dem Richter Gott Vater seine durchbohrten Hände, die durchbohrt wurden zur stellvertretenden Sühnung der Sünde der Menschen, die eben in dieser Gottesferne gelebt haben und einzelne Tatsünden auf sich geladen haben. Jesus, unser Anwalt, der für uns in die Bresche tritt, der selber seinen Rücken den Peinigern dargeboten hat, der selber das Kreuz für uns nach Golgatha getragen hat und für uns verblutet ist, aber auch siegreich von den Toten auferstanden ist und lebt. Und hier habe ich ganz bewusst die sogenannten reformatorischen Hauptartikel mit hineingenommen in diesen Abschnitt des Bekenntnisses. Allein durch den Glauben, allein aus Gnaden. Das haben die Reformatoren ganz neu zum Leuchten gebracht gegen das römisch-sakramentalistische Missverständnis. Der Glaube ist entscheidend, nicht irgendwelche Rituale. Wobei heutige Lutheraner zum Teil auch wieder in den Ritualismus und Sakramentalismus sehr stark zurückgefallen sind. Aber der junge Luther hat ganz deutlich betont, nicht die Werke erlösen uns, sondern allein der Glaube. Und es ist allein aus Gnaden. Dazu Römer 3, Vers 23 und 24. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst, das heißt ohne eigene Leistung, ohne Werkgerechtigkeit, gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Nicht unsere Werke retten uns, sondern die vertrauensvolle Beziehung zu dem Erlöser und Retter Jesus Christus. Wir können noch so viele Werke tun, wenn sie ohne Gott getan sind, ohne Glauben an Jesus, sind sie vergebens. Zumindest in den Augen Gottes. Natürlich, Menschen werden dankbar sein, aber das Heil können wir dadurch uns niemals verdienen durch unsere Leistungen, wenn sie noch so großartig sein sollten in den Augen der Menschen. Das ist schwer zu fassen für den Menschen, der sich selber für so gut hält und denkt, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Nein, allein Gott ist gut. So heißt es auch in der Heiligen Schrift. Wir können deshalb nichts bringen, als unsere leeren Hände sagen, Herr, fülle du sie. Aber sollen wir dann gar keine Werke tun? Das wäre das Missverständnis, was auch im Römerbrief ausführlich dargestellt wird. Ja. Aber auch im Jakobusbrief, den ich ja hier vor 2 Jahren auch durch Gottes Gnade auslegen durfte, hier im Hause waren einige auch dabei. Im Jakobusbrief findet sich ja dieser ganz zentrale Satz in Jakobus 2, Vers 17. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er tot in sich selber. Ja, ist das jetzt ein Widerspruch zu Römer 3, wo es heißt, wir werden gerettet aufgrund des Glaubens ohne Verdienst der Werke? Nun, wir müssen unterscheiden Folgendes bei den Werken. Es gibt Werke des Gesetzes und es gibt Werke des Glaubens. Werke des Gesetzes sind solche Werke, die ich tue, um das Gesetz, speziell das mosaische Gesetz mit seinen 613 Geboten zu erfüllen. Aber kein Mensch kann alle diese Gebote halten. Das heißt, diese Gebote zeigen uns einen Spiegel auf und offenbaren uns dadurch, wie verloren wir sind, weil wir immer an irgendeinem und mehreren Geboten versagen. Auch der fromme Jude versagt. Gibt es nur nicht zu, so nach außen hin, ja. Das sind die Werke des Gesetzes. Dadurch kann kein Mensch erlöst werden, aber es wird ihm sein sündiges Wesen offenbar. Das will der Römerbrief erklären, wenn man das mal genau liest. Hält uns einen Spiegel vor. Ja. Und der Jakobusbrief ist kein Gegensatz, denn der Jakobusbrief spricht von den Werken des Glaubens. Das heißt, sind die Werke, die aufgrund des bereits vorhandenen Glaubens getan werden. Ein fundamentaler Unterschied. Habt ihr das verstanden? Also der Glaube geht voraus und dann folgen die Werke als Zeichen, dass der Mensch wirklich glaubt und mit Gott in Verbindung steht. Denn was wäre das für ein Glaube, der keine Werke hervorbringt? Ja, dann wäre unser Glaube nutzlos und sinnlos für andere Menschen auch, wenn wir denn nur für uns lebten und tatenlos im Sessel sitzen und dem anderen gar nicht dienen durch Werke der Liebe. Wir sollen und dürfen natürlich unseren Glauben ausleben durch Werke der Liebe. Aufgrund des Glaubens. Und deshalb schreibt Jakobus, der Herrenbruder Jakobus, also der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus, wenn der Glaube keine Werke hat, so ist der Tod in sich selber. Haben wir das verstanden? Ganz wichtig. Es wird oft verwechselt und durcheinander gebracht, weil die Begriffe so ähnlich sind, aber es ist ein fundamentaler Unterschied. Also die Werke des Gesetzes halten uns den Spiegel vor, das Gesetz selber hält uns den Spiegel vor. Du kannst es nicht erfüllen. Mose steht quasi mit der Peitsche da, ja, bildhaft gesprochen, und zeigt den Menschen, wie verloren und verdorben er ist. Und dann Jesus, er breitet seine Arme aus. Glaube an mich, vertraue mir, und ich werde dir die Kraft schenken, als Glaubender durch die Wirkung des Heiligen Geistes gute Werke zu tun. Und diese guten Werke kommen auch beim Apostel Paulus vor, werden dort aber bezeichnet als Frucht des Geistes. Frucht des Geistes haben wir schon mehrfach gehört in Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, also Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das letzte Wort kann man auch mit Enthaltsamkeit oder Keuschheit übersetzen. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz, heißt es dann noch im Zusammenhang. Ja, jetzt noch kurze Pause und wir machen gleich weiter. Also, der in Sünde verlorene Mensch wird allein durch den Glauben an Jesus Christus und allein aus Gnaden gerechtfertigt. Und nun weiter, was habe ich schon erklärt? Die guten Werke sind die Frucht und der Erweis, also der Ausweis des wahren, rettenden Glaubens als Folge und nicht als Voraussetzung des Errettetseins. Es ist verständlich, ne? Als Folge, dass ich errettet bin, bringe ich gute Werke hervor. Aber nicht, um errettet zu werden. Dann wäre es wieder die Werkreligion, wie wir es in den ganzen Religionen dieser Welt finden. Und auch bei den Sekten, zum Beispiel Zeugen Jehovas. Die müssen so und so viele Stunden ableisten, ja, damit sie ihre Pflicht erfüllen und wissen nie, ob sie Heilsgewissheit haben. Während wir das wissen dürfen, aufgrund des Glaubens an den Herrn Jesus Christus. Weiter. Wer Jesus Christus in Buße, das heißt in Reue und Abkehr von der Sünde, als Herrn und Heiland in sein Leben aufgenommen hat, ist ein Kind Gottes geworden. Ja, wunderbar. Wir haben versucht, ganz kurz zusammenzufassen, was das heißt, ein Kind Gottes zu werden. Buße, das heißt, man bereut das bisherige falsche Leben, wo man auf dem breiten Weg des Verderbens gelaufen ist, in die verkehrte Richtung. Kehrt um von diesem Weg des Verderbens, nimmt Jesus als den Herrn Heiland in sein Herz auf. Er bekommt jetzt den ersten Platz, nicht mehr mein altes, dickes, fettes Ich, sondern Jesus im Herzen. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und er bestimmt nun den Kurs meines Lebens. Und dann darf ich zu Gott Vater sagen, Abba, lieber Vater, ich bin ein Kind Gottes geworden. Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn, nämlich Jesus, aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Glaubst du an ihn, dann bist du auch ein Kind Gottes, wenn du ihn als den König aufgenommen hast über dein Leben. Dann weiter, er ist aufgerufen, in Jesus Christus, dem wahren Weinstock, zu bleiben. Und nicht vom rettenden Glauben abzufallen. Warum haben wir das aufgenommen? Weil, liebe Geschwister, Lehren kursieren in verschiedenen Kreisen, die sagen, wenn ein Mensch ein Kind Gottes geworden ist, dann kann er nie mehr vom Glauben abfallen. Dagegen ist diese Aussage mit verschiedenen biblischen Belegen gerichtet. Denn so einfach dürfen wir es uns nicht machen. Da könnte man ja sagen, ja, einmal bekehrt, nie mehr verloren, hat mal die Hand gehoben und vielleicht sogar tatsächlich die Wiedergeburt erlebt. Aber dann ruhe ich mich auf diesem Ereignis aus und lebe, wie ich will. Da kann man natürlich rückfragen, war dieser Mensch denn wirklich wiedergeboren? Also man merkt, die Argumente drehen sich dann immer wieder im Kreis. Kann man sagen, der war gar nicht wiedergeboren. Aber ich kenne aus eigener Erfahrung Menschen, durch die ich sogar zum Glauben kam, waren welche dabei, die sind ganz schlimm geendet, ja, sozusagen in der Gosse. Aber ich kann nicht sagen, dass der eine, den ich als Bruder damals kennenlerne, nicht wiedergeboren war, ist dann durch Selbstmord geendet, in einer tragischen Geschichte. Aber ja, was wollen wir dazu sagen? Oder betrachten wir den König Salomo, der so große Weisheit vom Herrn bekommen hat, dass er die Sprüche, das Buch Prediger geschrieben hat. Aber er hat dann Götzendienst gemacht im Alter, verführt durch seine vielen heidnischen Frauen. Ich habe doch ein bisschen Hoffnung für ihn, wenn er wirklich das Buch Prediger dann im Alter geschrieben hat, kann es sein, dass er nochmal umgekehrt ist. Ja, der Prediger, da erkennt er, wie eitel all dieses war, was er getan hat, wie leer und sinnlos. Aber trotzdem, eine Zeit lang war er ganz weit von Gott weg. Und deshalb ruft uns das Wort Gottes auf, bleibet in Jesus, bleibet am Weinstock Jesus Christus. Dieser Aufruf wäre sinnlos, wenn es nicht auch die Möglichkeit des Abfallens gäbe. Die Bibel spricht oft vom Abfallen. Und ich denke, abfallen kann nur jemand, der wirklich dabei war. Oder was würdet ihr sagen? Ja, wenn ich nicht dabei war, kann ich doch auch nicht abfallen. Da war ich ja nie dabei. Also schon vom Wort her muss man dieser Lehre widersprechen, dass das Heil völlig unverlierbar sei. Man kann leider abfallen. Es stimmt, niemand wird uns aus Gottes Hand reißen, aber können auch wir selber uns nicht von Gott lossagen? Das ist die Frage. Ja. Von außen denke ich nicht, wenn wir wirklich treu im Herrn sind. Aber sind wir selber immer treu? Das ist die andere Frage. Und deshalb die Warnungen, die wir sehr ernst nehmen wollen, damit wir nicht diesen fromm scheinenden Schlaftabletten, so nenne ich es mal, verfallen, wo es heißt, einmal bekehrt, nie mehr verloren. Zum Beispiel Johannes 15, Vers 1 folgende. Da spricht der Herr Jesus, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Vers 4. Bleibet in mir und ich in euch. Bleibet in mir. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, also mit anderen Worten abfällt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr aber in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Klare Warnung vor dem Abfall. Und auch andere Stellen. 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt deutlich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Die fallen vom Glauben ab, nicht von irgendwelchen anderen Lehren. Vom Glauben fallen die ab. Oder die wichtigsten Stellen, ausführlichsten im Hebräerbrief, Kapitel 6, Vers 4 folgende. Da heißt es, denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind. Ja, waren die nicht wiedergeboren, wenn sie den Heiligen Geist hatten? Ja? Des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind. Es ist also unmöglich, diese wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Eine deutliche Warnung. Und noch eine letzte Stelle, Hebräer 10, da heißt es in Vers 23, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Und dann in Vers 26, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, gibt es kein weiteres Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten auf das Gericht und den Eifer des Feuers, der die Widersacher verzehren wird. Sündige, nachdem wir die Erkenntnis empfangen hatten. Nun, ich will darüber nicht weiter diskutieren. Ich weiß, dass manche Christen das anders sehen. Ich würde es mir auch wünschen, dass es so wäre. Ja. Es gibt viele solche frommen Wunschträume. Gestern die Allversöhnung genannt, heute ist die Unverlierbarkeit des Heils so ein Thema, was man nennen könnte, auch im Calvinismus sehr stark, die absolute Erwählung und Vorherbestimmung der einen und die ewige Verworfenheit der anderen, eine grausame Lehre, ja, wenn die einen schon ewig verworfen sein sollen. Aber hier nun die deutliche Warnung, sich nicht in falscher Sicherheit zu wiegen, sondern um die Gefahr zu wissen, dass es einen Abfall vom Glauben gibt. Sonst würde es nicht so oft in der Bibel stehen. Und wichtig für uns der Aufruf, wenn ihr am Weinstock seid, wenn ihr wiedergeboren seid, dann bleibt auch dabei, bleibt am Weinstock und nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Nun noch ein letzter Satz hier unter dem Abschnitt das Heil. Alle anderen Heilswege lehnen wir ab. Und da haben wir jetzt in Klammer nur ein paar Beispiele genannt, was alles an falschen Pseudo-Heilswegen existiert hat, früher und auch heute. Zum Beispiel die Werkgerechtigkeit, dass man durch seine eigene Leistung sich erlösen will. Darauf bin ich ja schon eingegangen. Oder der Sakramentalismus, dass gesagt wird, nur durch Priester kann die sakramentale Heilsgnade vermittelt werden. Ohne priesterliche Vermittlung kannst du kein Heil erlangen. Das lehnen wir ab. Ja, das ist wirklich so, das wird so behauptet. Dadurch wird Macht ausgeübt. Oder der Bilder- und Götzendienst. Oder die Heiligen- und Marienverehrung. Wird gesagt, die Heiligen hätten Gnadenschätze angehäuft, an denen wir Anteil bekommen, wenn wir zu ihnen flehen oder eine gewisse Art von Gebet verrichten zu den Heiligen. Das ist die Gefahr des Spiritismus, liebe Geschwister. Wir sollen nicht zu irgendwelchen Verstorbenen beten, sondern allein zu Gott Vater und Gott Sohn dürfen wir beten. Und auch gefährlich der Heilsweg der Psychologie, wo die Menschen die Selbstverwirklichung, die Entfaltung seiner inneren Potenziale und Ähnliches angeboten wird, wo behauptet wird, das Gute liegt in dir. Aber Gottes Wort sagt, ich finde in meinem Herzen nichts Gutes. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf, 1. Mose 8. Oder da ist keiner, der Gutes tut, nicht einer, Römer 3. In Sünden bin ich empfangen, Psalm 51. Und viele weitere Aussagen, die das ganz klar ablehnen. Nun, das nächste Artikel. Den möchten wir kurz machen, weil wir dem Satan nicht die Ehre erweisen wollen, aber wir dürfen ihn auch nicht übergehen, denn er ist eine ernstzunehmende Realität. Satan. Wir glauben, dass der Teufel Klammer auf, Luzifer oder Satan, Klammer zu, als Person existiert und als Gegenspieler Gottes und der Gläubigen wirkt. Es wird ja oft so getan, dass es einfach das Böse gäbe, aber keinen personalen Gegenspieler Gottes. Wobei ich bemerken möchte, dass er nicht in gleicher Macht wie Gott praktisch parallel neben ihm steht, sondern er bleibt immer noch Gott, dem Schöpfer, untergeordnet. Denn Satan ist niemand anderes als ein gefallener Engel, einer der schönsten und mächtigsten Engel, die sich von Gott losgesagt haben. Das wird an verschiedenen Stellen beschrieben, schon im Alten Testament, im Buch Hesekiel und anderen Stellen, wo auch verglichen wird mit dem König von Tyrus und auch mit dem König von Babylon. Du wunderschöner Cherub, der du im Paradiesgarten warst, ja, er wollte selber sein wie Gott, schon bevor er die Menschen zum gleichen Abfall verführen wollte. Und dann wurde er verstoßen, ist herausgestürzt, wie tief bist du gefallen, du Lichtträger, Lichtengel, Luzifer auf Deutsch, der Lichtträger, Lucem Ferre, das Lichttragen, lateinisch. Und er wurde zum Satanas, das ist der Ankläger, oder zum Diabolos, auf Deutsch Teufel, das ist der Durcheinanderbringer, die Chaos macht, aber sie ist personal als gefallener Engel, also Dämon, vorhanden. Und dieser Teufel existiert also als Person und wirkt als Gegenspieler Gottes, aber nicht in gleicher Macht, sondern ihm untergeordnet, was etwa das Buch Hiob beweist, in Kapitel 1, wo Satan zum Thron Gottes kommt und den Hiob prüfen will, ob er Gott umsonst liebt. Und dann erlaubt ihm Gott, nur bis zu einer gewissen Grenze zu gehen, ihm alles zu nehmen, aber nicht sein Leben. Ja. Und Hiob hat diese Probe bestanden, er hat zwar gegen Gott gehadert, sein Leid geklagt, aber er hat immer noch zu Gott gebetet, ist nicht vom Glauben abgefallen. Nun, er ist also Gegenspieler Gottes und der Gläubigen. Das Schlimme ist bei Satan, dass er nicht nur den Menschen verführt zu sündigen, sondern ihn dann auch noch anklagt vor Gott und sagt, guck mal, der hat jetzt gesündigt. Dadurch wird Satan doppelt schuldig. Er tritt als Verführer und dann noch als Verkläger auf gegen die, die gesündigt haben. Doppelte Grausamkeit Satans. Und da gibt es manche, die behaupten, der würde auch noch in den Himmel kommen durch äonische Läuterungsgerichte in einer Form der Allversöhnung. Ja. Also mit dem möchte ich nicht zusammen im Himmel sein, mit dieser schrecklichen Gestalt des Luzifer und seiner Dämonen, die auch mit ihm von Gott abgefallen sind. Und so ist auch Satan, das ist der nächste Satz, der oberste der gefallenen Engel oder Dämonen. Epheser 6, Vers 11 und 12 steht, dass man die Waffenrüstung Gottes anziehen soll gegen diese Dämonen. Da lesen wir, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen oder Angriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit unter dem Himmel. Sie herrschen im Luftraum, also in unserer Welt, und versuchen, uns Menschen immer wieder von Gott wegzuziehen, in den Abfall hineinzureißen. Und wir sollen widerstehen diesen Mächten durch die Waffenrüstung Gottes, Schwert des Geistes, den Helm des Heils und so weiter, ist in Epheser 6 beschrieben. Nächste Aussage. Da Satan weiß, dass er wenig Zeit hat, wütet er in der Endzeit besonders heftig und versucht, viele zu verführen. Das wird belegt durch Offenbarung 12, Vers 12, wo wir lesen, darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Es geschieht in der Endzeit, wo er weiß, er hat schon verloren. Am Kreuz von Golgatha ist er besiegt worden, ist der Schlange der Kopf zertreten worden. Aber nun will er noch viele mit sich ins Verderben reißen und zieht alle Register der Verführung, um Menschen von Gott wegzuziehen. Gerade auch in unserer Zeit, wo man hinschaut, irgendwelche Sekten, irgendwelche falschen Lehren, Okkultismus, Unmoral, alles mögliche, gottlosen Bewegungen in Überhand, lassen wir uns da nicht mitreißen, sondern widerstehen wir mit der Waffenrüstung Gottes, dieser geistlichen Waffenrüstung. Und nun aber der tröstliche Ausblick bezüglich Satan. Ich habe gesagt, das will man kurz machen, diesen Punkt. Wir glauben, dass durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi alle Mächte der Finsternis bereits besiegt sind und dass sie ihrem endgültigen Schicksal im ewigen Feuer entgegengehen. Habe ich ja schon gesagt. Aber dazu noch eine Bibelstelle, Offenbarung 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier, also der Antichrist, und der falsche Prophet sind, und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die werden da nicht mehr herauskommen, Gott sei Dank. Die werden auch nicht in den Himmel kommen, ja. Sondern die werden dort gepeinigt werden, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und nun möchte ich aber nicht mit Satan abschließen. Wir schaffen heute Abend sogar 4 Punkte. Dafür will ich morgen dann ein bisschen ausführlicher auf die Gemeinde und das Verhältnis zu den Dachverbänden eingehen, was ja das Spezifikum dieses Glaubensbekenntnisses ist. Das Verhältnis zu den Dachverbänden. Ja, versteht, was ich meine? Das findet sich bisher in keinem Glaubensbekenntnis der Geschichte. Aber das ist praktisch unser Schwerpunkt. Aber heute wollen wir deshalb noch betrachten, das Leben als Christ. Das Leben als Christ. Wir glauben, dass sich jeder wiedergeborene Christ in der aktiven Nachfolge Jesu Christi befindet. Ja, wieso steht hier in der aktiven Nachfolge? Kann ein echter wiedergeborener Christ passiv sein? Ich möchte mal behaupten, selbst ein Christ, der bettlägerig ist und sich nicht bewegen kann, wenn er wirklich wiedergeboren ist, ist aktiv. Und zwar in welcher Hinsicht? Im Gebet, in der Fürbitte. Ja? Solange er noch denken kann und seinen Verstand gebrauchen kann, wird er beten für die Gemeinde, für die Ältesten, für die Missionare, für die Geschwister, dass sie gestärkt werden im Glauben und dass sie Frucht bringen für das Reich Gottes. Ich bin überzeugt, jemand, der vielleicht körperlich nicht mehr so viel machen kann, er hat eine viel längere Gebetsliste, als wir sie womöglich haben. Und das ist auch ein wichtiger Dienst. Auch er ist aktiv, auch wenn er körperlich nicht mehr aktiv ist. Aber er ist geistlich aktiv. Und wer auch seinen Körper noch bewegen kann, der kann dem Herrn auch dienen auf vielerlei Weise, zum Beispiel Traktate verteilen, christliche Broschüren in Briefkästen werfen, zu den Menschen hingehen und sie besuchen, Krankenbesuche machen, Krankenhauseinsätze, Straßenmissionen und was auch immer. Ja, es gibt vielfältige Möglichkeiten, Jesus zu verkündigen und auch den Notleidenden zu helfen, auch dadurch ein Zeichen der Liebe Christi zu setzen. Nächste Aussage. Diese Nachfolge ist nur in Gemeinschaft mit Jesus Christus möglich. Also nur wenn wir mit Jesus in Verbindung stehen, können wir auch ihm wirklich nachfolgen. Sobald wir das vernachlässigen, die Gemeinschaft, etwa in der stillen Zeit, dann wird unsere Kraft erlahmen, werden wir oberflächlich und passiv und sind eben nicht mehr aktiv und brennend für den Herrn. Die Nachfolge Jesu Christi wird an der Frucht des Geistes, Galater 5,22, an der Liebe zu Gott und seinem Wort, an der Liebe zu anderen Christen und allen Mitmenschen sichtbar. Da bewährt sich nun die Nachfolge. An der Frucht des Geistes, die wir schon mehrfach gehört haben, möchte ich jetzt nicht nochmal lesen, aber dann auch in der Liebe zu Gott und zu seinem Wort. Manche sagen, sie lieben Gott, aber sie brauchen die Bibel nicht. Deshalb haben wir betont, die Liebe zu Gott und zu seinem Wort. Es gibt keine Liebe zum biblischen, wirklichen Gott, wenn man nicht sein Wort kennt und weiß, wer Gott überhaupt ist. Wir können das nie auseinanderreißen. Also, wer die Bibel nicht lieb hat, der verehrt, so möchte ich mal behaupten, auch einen falschen Gott. Der hat nicht den wirklichen Gott, den die Bibel uns verkündigt. Dann auch die Liebe zu anderen Christen. Liebet die Brüder, liebet die Geschwister. Ja. Wenn wir den ersten Johannesbrief lesen, auch den zweiten und dritten Johannesbrief, da sind die Schwerpunkte Wahrheit und Liebe. Wie haben sie einander so lieb, so sagte man über die ersten Christen. Es gab da auch schon Diskussionen, wissen wir auch aus der Bibel sogar, etwa zwischen Petrus und Paulus oder zwischen Paulus und Johannes Markus gab es mal Auseinandersetzungen. Sie haben sich dann aber wieder versöhnt. Und so ist auch ein Kennzeichen der Christen, der echten Christen, dass sie versöhnungsbereit sind. Dass man auch daran ihre Liebe erkennt, auch in der Vergebungsbereitschaft. Trifft es auch auf uns zu? Sind wir auch versöhnungsbereit? Allerdings nie auf Kosten der Wahrheit. Ja, die Wahrheit, so wie wir sie der Bibel entnehmen, sie muss im Zentrum bleiben, da darf nichts dran verändert werden. Deshalb die Liebe zu seinem Wort. Aber eben die Liebe zu anderen Christen sollten wir haben und auch zu allen Mitmenschen, ja sogar zu unseren Feinden. So sagt uns das Wort Gottes. Ich lese dazu nur eine Stelle, Römer 13, 8 bis 10. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Und dann wird aus den 10 Geboten hier einiges aufgeführt. Und dann heißt es am Schluss, Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Also keine inhaltslose Liebe, sondern sie ist gefüllt durch die Erfüllung der göttlichen Gebote, die wir dann aus Liebe und Dankbarkeit einhalten können. Mit Gottes Hilfe. Nicht vollkommen, aber doch so, dass wir in der Nachfolge uns die Kraft immer wieder schenken lassen, auch erbitten und schenken lassen, gemäß seinem Wort zu leben. Und so auch deshalb der nächste Satz in diesem Bekenntnisentwurf, wenn wir lesen, wir wissen um die Verantwortung, das Evangelium von der rettenden Liebe Gottes in seinem Sohn Jesus Christus allen Menschen zu bezeugen, durch Wort und Tat, und wollen diese Verantwortung durch Mission, Evangelisation und Diakonie von Herzen nachkommen. Fangen wir mal hinten an, von Herzen nachkommen. Also keine zwanghafte, aufgezwungene Nachfolge Christi, sondern eine Herzensnachfolge, eben aus Liebe. So wie der Herr Jesus uns geliebt hat und ans Kreuz gegangen ist, sollen auch wir den Nächsten lieben. Und das zeigen wir ihm, indem wir ihm mit Wort und Tat dienen. Nicht nur in Anpredigen, sondern ihm auch ganz praktisch helfen. Deshalb gehören immer Wort und Tat zusammen. Wenn der Mensch dann fragt, warum tust du mir so viel Gutes, warum erweist du mir solche guten Werke, dann können wir ihm sagen, aus der Liebe Jesu Christi heraus. Das ist dann eine deutliche Predigt, die durch die Tat lebendig wird. Und deshalb wissen wir um die Verantwortung des Evangeliums von der rettenden Liebe Gottes in seinem Sohn Jesus Christus, allen Menschen zu bezeugen durch Wort und Tat. Und wir wollen dieser Verantwortung nachkommen durch Mission, Evangelisation. Das ist ganz ähnlich. Ja, Mission heißt, wir sind gesandt zu den Verlorenen, ihnen die rettende Botschaft zu bringen. Evangelisation heißt, wir verkündigen ihnen die frohe Botschaft, Evangelion, das gute Evangelium, die frohe Botschaft. Das ist das eine. Und dann eben auch die Diakonie, das heißt der Dienst, der Liebesdienst durch praktische Taten der Nächstenliebe. Auch in der Urgemeinde schon gab es die Verkündiger des Wortes und die Diakone, die eingesetzt wurden, um etwa die Witwen zu versorgen, die keinen hatten, der sich um sie kümmerte. Und so sollten auch wir können nicht alles tun, ja, aber der eine hat den Schwerpunkt, der andere Christ hat jeden Schwerpunkt, uns da auch ergänzen durch gegenseitige Dienstleistungen in Wort und Tat. Und dann noch, damit schließen wir dann heute auch die letzte Aussage unter diesem Abschnitt, das Leben als Christ. Wir sind der Staatsgewalt untertan, sofern dadurch Gottes Gebote nicht verletzt werden. Habt ihr das verstanden, was damit ausgesagt wird? Es gibt eine heilige Grenze, nämlich da, wo die Staatsgewalt sich offensiv und massiv und ganz deutlich gegen Gott und seine Gebote stellt. Und da gilt eben, was wir lesen in der Apostelgeschichte 5, 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, auch wenn sie uns dafür bestrafen und ins Gefängnis werfen sollten. Das geschah den Aposteln auch so, man wollte ihnen nämlich verbieten, von Jesus Christus zu predigen. Und dafür waren sie bereit zu leiden. Aber grundsätzlich gilt natürlich, möchte ich ganz klar sagen, wir sind treue Diener unseres Staates. soweit seine Gesetze sich nicht gegen Gottes Wort richten. Gilt zum Beispiel nun für die Straßenverkehrsordnung, für die Rechtsordnung, dass man anderen nicht töten oder bestehlen soll und so weiter und so fort. Es gibt viele gute Gesetze, auch in unserem Staat, die wir dankbar so annehmen. Es gibt allerdings leider auch schon einzelne Gesetze, wo wir nicht von unserem Gewissen mit können. Zum Beispiel die faktische Freigabe der Abtreibung, also der Tötung ungeborener Kinder im Mutterleib, können wir als Christen nicht machen, auch wenn es erlaubt ist und in gewissen Indikationen, wie man das nennt, das zu praktizieren. Dann ganz aktuell die sogenannte Trauung Homosexueller. Demnächst wollen sie auch Adoptionsrecht. Sie können ja keine Kinder kriegen. Dann nehmen sie Kinder von, sind ja auch nicht immer Ehen, aber zwischen Mann und Frau, ja, die von Mann und Frau gezeugt wurden. Es wird also immer verrückter, unsere Welt, ja. Aber da können wir auch nicht Ja dazu sagen, weil die Bibel ganz klar sagt, dass das vor Gott ein Gräuel ist. Römer 1, 1. Korinther 6, 3. Mose 18 und viele weitere Stellen. Nun, zur Obrigkeit ist natürlich bekannt, Römer 13 habe ich hier auch angegeben, die Verse 1 bis 7, ich lese daraus nur weniges. Zum grundsätzlichen Verhalten gegenüber dem Staat. Jedermann ordnet sich der Obrigkeit unter, die über ihn gesetzt ist, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Sogar die römische Diktatur damals war auch von Gott, um die Ordnung äußerlich zu wahren. Ja, das schreibt Paulus in der Zeit, wo noch der römische Kaiser herrschte. Aber es gilt auch heute. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt, schreibt er weiter. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser, die wir selber tun praktisch. Ja? Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Ganz klar, sollte unser Ansporn sein. Gutes tun an jedermann. Denn sie, die Obrigkeit, ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Denn unser Gewissen sagt uns auch, was gut und böse ist. Und noch zwei Verse, deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. So als auch Steuern zahlen, das hat der Herr Jesus auch geboten. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Ja. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Also nochmals, wir sind der Obrigkeit, der Staatsgewalt, habe ich es genannt, untertan, sofern dadurch Gottes Gebote nicht verletzt werden. Aber wenn ein Widerspruch, ein Konflikt auftritt, dann gilt natürlich, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Und so haben auch Christen zum Beispiel Bibeln geschmuggelt, auch wenn es verboten war, in Länder hinter dem eisernen Vorhang, weil hier Gottes Wort natürlich höher steht als solche von atheistischen Diktaturen aufgestellten Gesetze. Das waren Grenzen. Und doch haben die Menschen auch innerhalb dieser atheistischen Diktaturen eine gewisse Ordnung erlebt für das Alltagsleben, die sie auch dankbar angenommen haben. Aber es gab dann eben die Konflikte mit der Glaubensfreiheit. Und da ist klar, dass wir dem Herrn größere Ehre schulden als solchen Menschen, die von Gott nichts wissen und nichts wissen möchten. Möge der Herr uns auch dann Gnade schenken, wenn das auch einmal bei uns sich noch verschärfen sollte, dass wir auch dann Gott, den Herrn, über alles lieben und ehren. Amen. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du ein Gott der Ordnung bist. Du hast auch die Obrigkeit eingesetzt, dem Bösen zu wehren. Lass uns Gutes tun, dass auch die Obrigkeit sich an uns freuen kann, dass sie sehen, wir Christen sind Licht und Salz in dieser Welt. Wir wissen aber auch, dass manche Gesetze mit unserem Gewissen, mit deinem Wort nicht vereinbar sind. Da schenke uns Mut, dich und deine guten Gebote zu bezeugen. Ja, Herr, mach uns da auch stark, wenn es zum Konflikt kommen sollte. Bitte segne jeden Einzelnen von uns, Schenk vor allem, dass jeder dich, Herr Jesus, schon angenommen hat, dass keiner verloren gehen möge. Ja, dazu sei du gnädig, Herr. Amen.